Liebe Gemeinde, ich bin in der Grafschaft Bentheim groß geworden, einem reformierten Kernland, etwa 200 Kilometer von hier nordwestlich, das sehr stark von der Landwirtschaft geprägt ist. Meine Eltern entstammen beide von Bauernhöfen und bei den Verwandten dort waren wir, als ich klein war, oftmals am Sonntag zu Besuch. Auf der etwa dreiviertelstündigen Hinfahrt vom Wohnort meiner Eltern, und meinem natürlich dann auch, hieß es dann oftmals im Auto seitens unserer Eltern zu mir und meiner Schwester: Guck mal, wieder ein Katholik. Woran sah man das? Nicht am Äußeren oder am Kirchgang etwa, dass sie anders gekleidet waren, nein, das lag daran, dass dort Trecker zu sehen waren, auf dem Feld. Die katholischen Landwirte hatten keine Scheu, das Feld auch am Sonntag zu bestellen, zu mähen, auch zu ernten. Hingegen waren die reformierten Bauern sonntags nicht auf dem Feld. Der Grund dafür: das vierte Gebot. Du sollst den Sabbattag halten. Nun wird es ganz gewiss so gewesen sein, dass manche nicht aufs Feld gegangen sind, weil das in der Umgebung auch nicht gut angekommen wäre. Sie kennen das, soziale Druck und sowas. Es gab da sicherlich auch einen moralischen Druck in den Dörfern. Aber ich weiß auch von einigen, die am Sonntag außer der grundlegenden Viehversorgung nichts unternommen haben, was nicht unbedingt nötig war. Und wenn Regen für den Montag angekündigt worden ist, Antwort: Gott, der uns das Sabbatgebot gegeben hat, der ist auch der Herr über Saat und Ernte. Wie finden Sie das Verhalten der Bauern in der Grafschaft Bentheim? Mutig oder gefährlich? Zu bewundern oder eher kritisch zu sehen? Ich selber will Ihnen zugestehen, dass ich mir da nicht sicher bin. Sehr unsicher sogar, ist auch meine Vergangenheit natürlich. Auf der einen Seite bin ich beeindruckt von der Konsequenz, mit der die Landwirte damals ihren Glauben im Alltag gelebt haben, mit der sie darauf vertraut haben, und das ist heute zum Teil auch noch so, nicht mehr ganz so deutlich, dass letztlich Gott der ist, der für das Leben sorgt, dass sie selber nicht für alles verantwortlich sind und den Sonntag Sonntag sein lassen. Also, ich bin durchaus beeindruckt von ihrem Glauben. Aber ich muss auch gestehen, ich sehe eine gewisse Gesetzlichkeit in diesem Handeln. Dass ich dort auch spüre, dass das Sabbatgebot dort Möglichkeiten ausschließt, von denen ich vielleicht sagen würde, es sei doch vernünftig, den Mähdrescher am Sonntag zu nutzen. In meinem eigenen Sonntagsverhalten bin ich irgendwie von dieser Tradition auch geprägt. Und auch wenn ich versuche, sonntags gar nicht oder doch nur wenig am Schreibtisch zu sitzen, bin ich lange nicht so konsequent wie die Landwirte in meiner Heimat. Schlechtes Gewissen bei mir? Wie geht's Ihnen mit dem Sonntag und dem vierten Gebot? Ich bin ja dabei, auf Wunsch einiger aus der Gemeinde eine kleine Reihe zu den 10 Geboten zu machen und deshalb heute das vierte Gebot. Ich lese aus 2. Mose 20, 8 bis 11. Du sollst an den Sabbat denken. Er soll ein heiliger Tag sein. 6 Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun, aber der 7. Tag ist dein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht mit allem, was dort lebt. Aber am 7. Tag ruhte er, deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Der Sabbattag, ein Ruhetag. Und 2 wichtige Dinge werden über diesen Tag ausgesagt. Zum einen ein Gedenktag. In 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen, heißt es hier. Und der 7. Tag, sozusagen der Höhepunkt der Schöpfung, ist der Sabbat. Darauf läuft die Schöpfung zu. Das ist der Gipfel. Also nicht der Mensch ist das Ziel der Schöpfung, so könnte man mit dem ersten Schöpfungsbericht sagen, sondern der Sabbat. Erst da ist die Schöpfung fertig. Und daran zu denken, dass Gott diesen Tag als entscheidenden Tag seines Handelns ansieht, ist die Feier des wöchentlichen Sabbats eine Erinnerung. Nun feiern wir als Christenmenschen den Sabbat ja nicht. Das ist der Samstag oder genauer gesagt die Zeit von Freitagabend bis Samstagabend. Wir halten den Sonntag. Und warum nicht den Sabbat? Das liegt daran, dass die frühen Christen und Christinnen am Sonntag zu Gottesdiensten zusammengekommen sind, in den Häusern zunächst, und sie haben den Sonntag genutzt, weil dies der Tag der Auferstehung Jesu war. Deshalb die Verschiebung, sodass uns die Besonderheit des Sabbats zugleich mit den Juden und Jüdinnen verbindet, weil wir eben einen freien Tag haben, und doch auch trennt, weil wir ja an unterschiedlichen Tagen feiern. Am Sonntag also ist jedes Mal ein Stückchen Ostern in unseren Gottesdiensten präsent, weil die Christen und Christinnen hier der Auferstehung gedenken, also auch ein Gedenktag. Nun ist aber neben dem Gedenktag eine zweite Charakteristik im vierten Gebot deutlich. In der Kurzform, in der man sie lernt, auch bei den 10 Geboten, ist das gar nicht präsent. Denn nicht nur die Angesprochenen sollen den Sabbattag halten, auch alle anderen. Alle anderen Menschen, auch alle Tiere. Dass wir hier eine andere Welt vor Augen haben als die unsere, ist klar. Sehr agrarisch geprägt natürlich. Aber auch die Nutztiere sollen am Sonntag nicht aufs Feld, sollen nicht zum Pflügen oder Ähnlichem gebraucht werden. Und auch nicht die gesellschaftlich Benachteiligten. Das Volk Israel, selber versklavt gewesen, jetzt aus Ägypten befreit, hört als Recht Gottes, die Bedürftigen auch zu entlasten. Nun könnte man kritisch sagen, also wenn Sie von Sklaven sprechen, ist ja diese Freiheit erstmal gar nicht mehr präsent, weil es Sklaven gibt. Klar, eine Sklavenhaltergesellschaft beschränkt die Freiheit. Wir müssen heute sagen, das war leider so. Aber es gibt auch heute gesellschaftliche Benachteiligungen, strukturell, finanziell und auch in anderen Bereichen. Von der Freiheit und Befreiung Gottes herzukommen, bedeutet dann eben, sensibel zu sein für Unterdrückungsmechanismen und für Freiheit, das zu leben versuchen. Das klingt jetzt, ich weiß, das ist furchtbar allgemein. Es tut mir leid, ich kann hier nicht konkreter werden, aber dann würde ich nicht fertig werden. Es geht nur um eine Richtungsanweisung. Das Sabbatgebot in 2. Mose 20 hat also einmal die Funktion, des Handelns Gottes zu gedenken und daneben eine soziale Dimension. Und nun werden Sie vielleicht wissen, aber auch nur vielleicht, dass die 10 Gebote nicht nur vorkommen in 2. Mose 20, sondern nochmal in den 5 Büchern Mose, und zwar im 5. Buch. Dort werden im 5. Kapitel die 10 Gebote wiederholt. Und gerade bei unserem 4. Gebot ist hier was anderes. Ich lese auch diesen Text mal vor. Er klingt für Sie erstmal wahrscheinlich wie nur eine Wiederholung, aber Sie hören vielleicht hier und da doch ein bisschen was anderes. Du sollst den Sabbat einhalten, er soll ein heiliger Tag sein. So hat es der Herr, dein Gott, dir befohlen. 6 Tage in der Woche darfst du arbeiten, alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der 7. Tag ist dein Ruhetag, er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind oder dein Esel, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Dein Sklave und deine Sklavin sollen genauso wie du ausruhen können. Denk dran, auch du warst einmal ein Sklave im Land Ägypten. Aber der Herr, dein Gott, hat dich von dort herausgeführt mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat als Ruhetag zu gestalten. Wie gesagt, wahrscheinlich aufs erste Hören kaum einen Unterschied. Aber wenn man genauer auf die Worte hört, werden Sie merken, hier steht, der 7. Tag ist ein Ruhetag, er gehört dem Herrn, deinem Gott. Das heißt, dieser 2. Text ist, ich sage es mal so, viel religiöser, viel stärker auf den Gottesdienst bezogen. Also ein Hinweis, es geht um die Feier. Auf die Schöpfung und den 7. Schöpfungstag wird natürlich hier auch ein bisschen hingewiesen, aber mehr im Mittelpunkt steht das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Der Sabbat gehört Gott, so ist der Akzent hier. Und der Ruhetag ist dann dazu da, um zum Gottesdienst kommen zu können, was denn sonst? Manchmal werden die Fassungen als sich ausschließend verstanden. Da sagen die einen, es gibt den Sonntag, um den Gottesdienst besuchen zu können. Und dann kann bei bestimmten Menschen in bestimmten Regionen sehr schnell so etwas wie eine Sonntagspflicht daraus werden. Das ist heute, das werden Sie wissen, weniger als früher der Fall. Und es ist gut, dass man am Sonntag nicht in den Gottesdienst gehen muss, weil das von einem erwartet wird. Nein, es gibt keine Sonntagspflicht im Blick auf den Gottesdienst. Und es ist gut, dass wir kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn wir nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Aber natürlich wäre es auch nicht gut, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Natürlich werden wir als Gemeinde alles daran tun, dass wir an jedem Sonntag Gottesdienst feiern können. Auch wenn wir klein sind, auch wenn der Besuch der Gottesdienste nicht immer so stark ist. Sonntag ist aus Sicht der Gemeinde natürlich Gottesdiensttag. Aber er ist das eben nicht nur. Es gab Zeiten in der Kirche, an denen diejenigen, die sich am Sonntag ausruhen wollten, weil die Woche viel von ihnen verlangte, kritisch gesehen wurden. Ausruhen? Sonntags? Nein! Das ist nicht gut, dass das passiert ist. Das Ziel des Sonntags ist eben auch die Erholung vom Diktat eines rastlosen Lebens. Das ist ein Geschenk, nicht jeden Tag arbeiten zu müssen, nicht die Mühle des Alltags für den entscheidenden Punkt zu halten. Und hier sind sich etwa die Gewerkschaften, die Kirchen, auch wenn sie sich sonst nicht immer grün sind, einig. Und nun kann es nicht darum gehen, von ihnen eine Entscheidung zu verlangen. Entweder oder, tun sie das auch nicht. Denn wenn sie das tun, wird daraus sehr schnell wieder eine Gesetzlichkeit, die das Leben eng macht und nicht frei. Freizeit kann auch zum Freizeitstress ausarten, wenn alles organisiert werden muss. Vielleicht ist es gut, wenn Sie selber mal innehalten und sich fragen, was Ihnen gut tut im Blick auf den Sonntag. Wir als Kirchengemeinde laden natürlich zum Gottesdienst ein, weil wir es für sinnvoll erachten, die Grundlage unseres Lebens zu bedenken, auf Gottes Wort zu hören, den Schöpfer und Erlöser gemeinsam zu loben, ihm gemeinsam zu danken und gemeinsam um Hilfe in Nöten zu bitten für uns und für andere. Aber wem sage ich das? Sie sind ja hier. Aber fragen Sie sich auch, wo Ihnen Ruhephasen gut tun, wo Sie es brauchen, aus dem Räderwerk oder auch dem Trott des Alltags herauszukommen. Das Sabbatgebot ist wie alle anderen Gebote dazu da, uns Gutes zu tun, uns zu helfen, nicht um uns zu drohen oder uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Und jetzt ist die Frage, was ist gut für uns? Wozu ist es gut, eine solche Unterbrechung des Alltags geschenkt zu bekommen? Mir hat es gut gefallen, dass Jan Milic Lochmann, ein tschechischer Theologe, auf drei Dinge hingewiesen hat, die das Gebot in sich hat. Ich nenne Ihnen jetzt gleich diese drei Dinge und ich will Ihnen gerne zugestehen, dass diese drei Dinge oder drei Ebenen auch mir gelten oder eher mir vielleicht sogar. Also glauben Sie nicht, ich ziele jetzt auf Sie ab. Ich meine mich. Lochmann meint zunächst, mit dem Gebot wird eine Infragestellung des Gebots der Sorge gestellt. Natürlich sind wir Menschen, die versorgen und auch vorsorgen und nicht nur im Augenblick leben können, gerade wenn man Angehörige hat. Aber die Unterbrechung des Alltags zeigt doch auf, unser ganzes Leben werden wir nicht absichern können. Es gibt Grenzen unseres Sorgens, es gibt Ohnmacht. Letztlich können wir unser Leben nicht absichern, auch wenn wir es versuchen sollten. Wir sind zum Beispiel nicht so viel wert wie unser Besitz, denken manche. Wer mehr Geld hat, ist mehr wert. Und wer mehr Ansehen hat, nein, das gilt nicht. Natürlich ist das leicht zu jemandem gesagt, der sich sorgt, der oder die sich fragt, ob das Geld auch ausreicht. Und auch wenn alle von außen sagen, oh ja, da ist genug da. Oder der oder die sich fragt, ob denn die dunklen Zeiten in der Gegenwart allen Lebensmut ersticken. Und auch wenn alle von außen sagen, gibt doch andere Dinge. Es geht hier nicht um einen moralischen Zeigefinger, sorg dich nicht, das gibt es ja auch. Sondern es geht um die Einladung, von der Unterbrechung des Alltags auch seine Sorgen einmal in Frage stellen zu lassen. Der zweite Punkt bei Lochmann ist der Fleiß. Lochmann entstammt der reformierten Tradition, glaube ich eben auch. Und Fleiß ist in meiner eigenen Erziehung faktisch nur positiv gesehen worden. Nichts anderes. Und auch in unserer Gesellschaft wird der oder die positiv angesehen, die fleißig sind. Und der und die eher kritisch, die Müßiggang treiben. Nun dient das Sabbatgebot nicht einer Verurteilung fleißiger Menschen. Aber man kann auch zum Sklaven des Fleißes werden. Denn was kann dann deutlich werden? Die Qualität eines Menschen wird vielleicht nicht am Erfolg abgelesen, aber doch am Eifer, den eine bestimmte Person in den Tag legt. Wer immer strebend sich bemüht, kennen Sie den Spruch? Was steckt dahinter? Bemessen wir einen Menschen und damit auch uns selbst anhand des Fleißes, den wir oder andere zeigen? Die Fleißigen sind nicht selbstsüchtig, sie achten nicht so sehr auf sich, sondern, und möchte ich da nicht jemand sein, der genauso beurteilt wird als Fleißiger? Ich bin fleißig, weil ich gerne von anderen so gesehen werden möchte. Das Sabbatgebot fragt danach, wer bin ich eigentlich? Ich bin doch keiner, der seinen Wert erst beweisen müsste, sondern der von Gott geliebt ist, auch indem er mir, Gott mir immer wieder Pausen gönnt, ja sogar verordnet. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich sage das auch gegen mich. Die dritte Infragestellung sieht Lochmann in der Leistung. Auch hier wieder nicht so, als wäre Leistung prinzipiell zu verurteilen. Aber wenn ich mich oder andere über die Leistung definiere oder verstehe, dann fällt unser Blick letztlich nur auf die Erfolgreichen und nicht auf andere. Nicht auf die, die nicht so viel leisten können, die schwächer sind, im Blick auf die in unserer Gesellschaft geforderten Werke. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, in der vorletzten Woche hat Björn Höcke, der AfD-Politiker, in einem Interview auch von der Leistung gesprochen. Er sprach von Kindern mit Behinderungen. Nach Höcke muss man die Kinder mit Behinderungen aus den normalen Schulen entfernen, weil so etwas, Zitat, unsere Schüler nicht weiterbringen und nicht leistungsfähiger machen wird. Das heißt, die Leistungsfähigen und die Schwächsten in unserer Gesellschaft müssen voneinander getrennt werden. Höcke wirkt hier gesellschaftsspaltend. Das ist sehr gefährlich. Gegen ein solches Menschenbild können wir uns als Christen und Christinnen nur zur Wehr setzen. Wir können und dürfen uns und andere nicht darüber definieren, was wir oder sie können. Wir leben von der Gnade Gottes. Wir alle, Sie und ich. Und Gottes Gnade bedeutet Freiheit für uns. Frei vom Diktat der Sorge, vom Diktat des Fleißes und auch vom Diktat der Leistung. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes. Wie Sie mit diesem Geschenk umgehen, ist allein Ihre Sache. Sie können das tun wie die Landwirte der Grafschaft Bentheim. Oder auch ganz anders. Kreativ, schlafend, hörend, singend oder wie auch immer. Wir haben Grund, Gott für den Sabbat zu danken. Auch am Sonntag. Amen.